Und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Das Schärflein der Witwe. Und Jesus setzte sich dem Gotteskasten gegenüber und schaute, wie das Volk Geld einlegte in den Gotteskasten. Und viele Reiche legten viel ein. Und es kam eine arme Witwe und legte zwei Schärflein ein, die machen einen Heller. Und er rief seine Jünger zu sich und sprach zu ihnen: Wahrlich, ich sage euch, diese arme Witwe hat mehr in den Gotteskasten gelegt als alle, die eingelegt haben. Denn sie haben alle von ihrem Überfluss eingelegt. Diese aber hat von ihrer Armut alles, wovon sie lebte, ihre ganze Habe eingelegt. Gott segne an uns dieses Wort. Liebe Gemeinde, das ist immer so mit den sogenannten verordneten Predigtexten. Man muss sich dem stellen. Und als ich gefragt wurde, auch nimmst du den Text dieses Sonntags, dann sagte ich ja, ich stelle mich dem, wenn ich nicht um anderes gebeten werde. Es ist eine gute Art und Weise, dass Prediger eben nicht nur über ihre Lieblingstexte predigen, sondern ja, sich in guter Weise, in heilsamer Weise zwingen lassen, über Bibeltexte nachzudenken und zu predigen, die sie nicht so mögen oder die schwierig sind. Und dieser Sonntag hat mich kalt erwischt, sage ich mal ganz ehrlich. Das Schärflein der Witwe. Als ich das vor ein paar Tagen las, fiel mir natürlich der Witz ein von dem kleinen Fritz und der Kollekte und dem Opfer. Nein, ihnen fällt da nichts ein. Also der geht so, der ging jedenfalls vor 40 Jahren etwa so. Klein Fritz nimmt sich am Sonntag vor, mindestens die Hälfte von dem Sonntagsbraten übrig zu lassen und seinem Hund zu geben anschließend. Aber der Braten schmeckte so gut, dass nur eine klitzekleine Kleinigkeit übrig blieb. Und die brachte er dann dem Hund und sagte bedauernd: Lieber Hund, es ist kein Opfer geworden, sondern nur eine Kollekte. Seitdem kenne ich den Unterschied von Opfer und Kollekte. Es kann nicht jeden Tag um ein großes Opfer gehen. Das kriegen wir Menschen gar nicht hin. Es geht mit gutem Recht auch sehr oft in unserer Gemeinde, in unserer Kirche um Kollekten, um Sammlung für gute Zwecke. Aber es wäre fahrlässig, an eine Kollekte zu denken, wenn man den Abschnitt aus dem Markus-Evangelium so interpretieren würde. Und übrigens, jedenfalls heutigen Tags, den Reichen fällt manchmal es viel, viel schwerer, etwas abzugeben als den Armen. Insofern hat sich da vielleicht auch manches geändert. Aber wir müssen uns der Tatsache stellen, dass es in diesem Predigtext um ein außerordentliches Opfer geht. Ja, das Leben steht auf dem Spiel. Sie gibt das hin, was sie an diesem oder am nächsten Tag zum Essen braucht. Ist dieses Opfer nicht geradezu unvernünftig, lässt es uns fragen, fahrlässig? Eigentlich ganz und gar nicht gut. Sie fällt dann den Kindern zur Last. Oder heute den Sozialsystem. Wenn ich alles weggebe, dann falle ich in das weiche Netz des Sozialstaates, das immer noch ganz schön zuverlässig ist bei uns. Warum also lobt Jesus das sprichwörtliche Schärflein der Witwe? Kommt von einer altdeutschen Währung, Schärf. Ein Schärflein ist sozusagen ein Mini-Cent. Das ist das berühmte Schärflein der Witwe. Zunächst geht es mal Jesus wirklich um um etwas ganz Grundsätzliches. Da tauchten nämlich gut betuchte Leute auf und man weiß nicht so ganz genau, wie das nun vor sich ging. Wurde dann angesagt, wie viel die reichen Leute einlegten, nannte man selber die Höhe dessen, was man in den Opferkasten legt, das ist nicht so ganz klar. Aber Jesus bekommt offensichtlich eindeutig mit, was die Witwe einlegt, nämlich dieses berühmte Schärflein. Und er ruft die Jünger und sagt ihnen, so ist richtiges Gottvertrauen. So ist es. Und da wird zunächst nicht danach gefragt, was war denn gestern und hat sie doch noch was gespart und was wird denn morgen und wer hilft ihr denn? Nein, heute. Sie legt das ein und setzt damit das Leben aufs Spiel. So ist es gemeint. Auf unüberbietbare Weise stellt hier Jesus eine arme Witwe in den Mittelpunkt des Gottesdienstes im Tempel und lobt dies als Beispiel des Gottvertrauens. Übrigens ist das natürlich auch eine Kritik an den anderen. Drastisch wird es ja dann, als Jesus die Händler aus dem Tempel mit Gewalt austreibt. Das ist die drastischste Art der Kritik. Das Gottvertrauen, das steht jetzt im Mittelpunkt. Natürlich habe ich mich manchmal im Leben gefragt, was denn rein finanziell ein Opfer wäre. Und da kam ich als Lehrling auf 100 Mark der Deutschen Notenbank, MDN. Etwas später dann waren schon 1000 DDR-Mark. Das hätte mich gezwickt. Vielleicht ein Urlaub draufgegangen oder so. Was wäre es heute als Rentner? 3.000, 5.000, was so richtig zwicken würde? Aber vielleicht trifft das auch nicht den Kern der Sache. Denn es ist eigentlich auch biblisch geordnet, was wir geben sollen. Das ist der sogenannte biblische Zehnte. 10% von allem, was ich einnehme, gehört Gott und seiner Gemeinde und guten Zwecken. Das ist in der Bibel ziemlich klar geregelt. Also geht es hier um, es geht auch um Geld, aber es geht um mehr als Geld. Haben wir das Vertrauen in den lebendigen Gott, dass Gott es restlos gut mit uns meint? Haben wir das Vertrauen, dass Gott es restlos gut mit uns meint? Oder sollen wir mit unseren Sicherungssystemen immer mal nachhelfen? Es könnte ja doch nicht so sein. Gott hat vielleicht doch nicht alles in der Hand. Er übersieht mich vielleicht in dieser Angelegenheit. Natürlich, bei der Vorbereitung kam ich sofort auch auf Thomas Brendel zu sprechen. Der bin ich, Görlitzer, und dieser Thomas Brendel hatte Schiss, nachdem er einmal von der EOS sozusagen abgelehnt wurde, weil er nur Konfirmation hatte, keine FDJ, ging es dann darum, kann der Brendel Abitur machen oder nicht? Und da tat sich eine Möglichkeit auf, Baufacharbeiter mit Abitur beim VEB Waggonbau, nein nicht Waggonbau, Bau Görlitz, aber es war eine kleine Klippe, eine klitzekleine Klippe. Eintritt in die freie deutsche Jugend Ende der 9. Klasse. 10. Klasse sollte das klar werden, ob man Abitur machen kann. Und Thomas Brendel vergaß in diesen Wochen und Monaten, als es darum ging, dass Gott es gut meint, restlos gut, und hatte Angst, dass er vielleicht doch das Leben nicht so ganz ordnen könnte. Dieser Gott im Himmel, dieser Jesus. Und er trat Ende der 9. Klasse ein. Ich erinnere mich heute noch an meinen hochroten Kopf und das Gestammel, warum ich nicht schon in der 8. Klasse eingetreten bin. Sie können es mir bestimmt nachfühlen. Das genau ist der Punkt, den Jesus meint. An was trauen wir Gott zu? Nun ist der Erfolg in Anführungsstrichen nicht in gerader Linie zu sehen. So, na, wir vertrauen dir Gott Und die Frucht sehe ich sofort auf der blanken Hand. So leider, nein, Gott sei Dank, nicht. Wir sehen oft erst mit dem vierten, fünften, sechsten Blick, vielleicht auch gar nicht in unserem Leben, was es bringt, das alleinige Vertrauen auf Gott zu setzen. Es bleibt oft ein Geheimnis, wie unser Lebensweg geht. Schwere Fragen bleiben an Gottes Güte, an Gottes Allmacht. Aber es ist ganz klar, dass Gott von uns das Vertrauen erwartet. Zuallererst das Vertrauen in den Schöpfer, in den Herrn des Himmels und der Erde. Und unsere Gemeinde am Ort, unsere weltweite Gemeinde ist dafür verantwortlich, dass dieses Vertrauen wächst, schon bei den Kindern. Dass dieses nicht kindische, dieses kindliche Vertrauen wächst, Gott meint es restlos gut mit uns. Liebe Gemeinde, ich glaube, in diesen Tagen wird es deutlich, dass die Umstände in Deutschland ungemütlicher werden. Nach Corona, die Preise steigen, das Gas wird knapp, wird es zu einer Kälte in unserer Gesellschaft führen? Wie gehen wir als Gemeinden und einzelne Christen damit um, wenn es um Heizung und warmes Wasser geht? Und der Krieg in der Ukraine ist eben doch vor der Haustür, auch wenn Polen dazwischen liegt. Da kommen schon Fragen auf uns zu und es wird an uns Christen, sage ich mal, unter uns Christen hier, aber auch darüber hinaus wird es darum gehen, können wir lebendige Beispiele sein für ein lebendiges Gottvertrauen, das unerschütterlich ist und das wir auch anderen mitteilen, nicht angeberisch, sondern sympathisch und auch mitleidend und mithelfend, werden wir das hinkriegen in den nächsten Monaten. Hier in Görlitz, in Königshofen, andernorts. Gäste sind ja unter uns. Und ich sage noch eins dazu, bei der Vorbereitung ist mir das als jemand, der in verschiedensten Spendenwerken tätig ist, doch deutlich vor Augen, werden uns die Spenden zu unseren guten Zwecken reichen? Oder verknoten sich innerlich und äußerlich die Portemonnaies? Und wir können vieles Gute nicht mehr tun, einfach weil uns die Mittel nicht zur Verfügung stehen. Aber das muss ich mal sagen, aus den letzten 2 Jahren, ich sage mal so ein Stichwort Bibelmobil, die Mitchristen haben uns nicht verlassen, sondern im Gegenteil, uns ermutigt. Das ist, glaube ich, rechte christliche Art und Weise, auf Krisen zu reagieren, dass wir zusammenstehen. Vielleicht kommt auch mal nicht so viel zusammen. Vielleicht müssen wir den Gürtel enger schnallen und auch danach fragen, was können wir tun? Sollten wir manches vielleicht auch lassen? Aber nicht lassen sollten wir uns bei dem Bemühen, uns gegenseitig zu unterstützen, zum Lob Gottes auffordern. Vielleicht drücken wir dann innerlich und äußerlich dichter zusammen, bestärken uns in dem Lob Gottes trotz aller Schwierigkeiten. Und so sind wir dann gewachsen mit Gott, den Herausforderungen der Zeit zu begegnen und das Schärflein einzulegen der Witwe. Ja, auch das Geld der Witwe. Und ich bin bei den ganzen Spendenwagen immer sehr dankbar für 10 Euro oder 20 oder 5 Euro oder 1 Euro in die Jungscharkasse bei den Kindern. Das machen nicht die großen Summen, davon leben wir auch. Wenn Bill Gates und seine Stiftung wieder 20, 30, 40 Milliarden getan hat, oder andere reiche US-Amerikaner nach dem wunderbaren Prinzip Give back, gib zurück. Nicht unproblematisch, aber die machen Geld, um dann zurückzugeben. Finde ich honorig. Ich glaube, dass Gott letztlich das Herz ansieht. Und wir, nun nicht ganz so gut betuchten, sagen dann, naja, der gibt halt 30 Milliarden in seine Stiftung, hat aber noch 20 Milliarden zur eigenen Verfügung, wird ja wohl reichen für die nächsten Jahre. Nein, so ist Gott nicht. Er sieht das an, was von Herzen kommt. Und was damit geschieht, und da kann ich bloß aus eigener Erfahrung sagen, diese Stiftung von Bill Gates tut eine Menge Gutes, besonders in Afrika. Letzter Punkt, das Gottvertrauen, das hier von Jesus als Beispiel hingestellt wird, kommt nicht von selbst. Ich muss es lernen und einüben in der Gemeinde. Deswegen sind mir so regelmäßige wöchentliche Gebetsstunden, Bibelstunden, Jungschar, Christenlehre, junge Gemeinde, Teenagerkreis so oberwichtig, damit es eingeübt werden kann. Ich glaube, wir können es nicht einüben, wenn es bloß alle halben Jahre passiert oder mal gelegentlich oder bloß zu Weihnachten. Es muss eingeübt werden. Und ich muss Erfahrung machen mit dem Gott, der das versprochen hat. Sorget nicht. Und diese Erfahrung dürfen wir auch gegenseitig mitteilen. Ich glaube, es ist nicht angeberisch, wenn wir uns von Erfahrungen mit Gott gegenseitig erzählen. Also landläufig heißt das ja so Zeugnis geben. Das ist gut, wenn wir das machen, weil daraus Freude und die Gewissheit entsteht, dass wir einen mitgehenden Gott haben. Einen mitleidenden Herrn Jesus, der ganz genau weiß, wie es um uns steht. Ich glaube, dass Gott von jedem von uns in den nächsten Wochen und Monaten Außerordentliches erwartet. Es ist nicht zu hoch gegriffen. Wenn dieser Predigttext Wirklichkeit wird in den nächsten Wochen und Monaten, dann überlegen wir uns doch mal, was ist denn unser Schärflein? Was sollten wir in den Gotteskasten legen an Zeit und Kraft und Geld und Zuwendung und Engagement? Was legen wir in den Gotteskasten? Und das darf dann schon auch ein bisschen wehtun. Aber die Freude soll die Oberhand gewinnen, dass Gott auf das sieht, was wir zum Bau seines Reiches beitragen können. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle menschliche Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.